Sie hören den Artikel Zwinger (Dresden), Kapitel Baubeschreibung, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Zwinger Dresden Baubeschreibung: Der Innenhof des Zwingers hat eine nahezu quadratische Grundfläche, an die nach Nordwesten und nach Südosten spiegelsymmetrische, bogenförmig schließende Erweiterungen angefügt sind. Im Nordwesten schließt der Wallpavillon diese Erweiterung ab, im Südosten der Glockenspiel-Pavillon. An die südwestliche Quadratseite schließt die Langgalerie mit dem Kronentor dagegen direkt an, genauso auf der gegenüberliegenden Seite die Sempergalerie. An den vier Ecken des Quadrates befinden sich zu den bogenförmigen Erweiterungen hin vier zweigeschossige Eckpavillons, namentlich der Porzellanpavillon, der Deutsche Pavillon, der Französische Pavillon und der Mathematisch-Physikalische Salon. Sie sind durch einstöckige Bogengalerien mit dem Glockenspiel beziehungsweise dem Wallpavillon verbunden. Pavillons (Kronentor): Das Kronentor ist ein Portalpavillon. Es ist neben dem Wallpavillon der bekannteste Teil und auf Abbildungen häufig das Sinnbild des Zwingers. Mit den zu beiden Seiten anschließenden Langgalerien steht es mit seiner Front auf der alten Festungsmauer. Tor und Galerien bilden zu ihr jedoch einen kleinen Winkel. Das Kronentor ermöglichte ursprünglich den Zugang von außerhalb der Stadt durch die Festungsmauer. Deswegen führte keine der Bedeutung des Baus entsprechende Steinbrücke über den Zwingergraben zum Kronentor, sondern nur ein schmaler hölzerner Steg, der im Falle eines Angriffs rasch abzubauen gewesen wäre. Er ist bei der Freilegung des Zwingergrabens und dessen Erweiterung im 20. Jahrhundert wieder in dieser Form aufgebaut worden. Die Architektur des Kronentors lehnt sich an den italienischen Hochbarock an, erinnert aber auch an antike Triumphbögen. Es steht in der Mitte der beiden Langgalerien. Ein kleiner Risalit lässt es aus deren Flucht etwas hervortreten. Den achteckigen Grundriss begrenzen vier über Eck gestellte hohe Sockel. Darauf erhebt sich der Torbogen mit beidseits vorgelegten doppelten Säulenstellungen. Seitlich schließt sich eine weitere Säulenstellung an, sowie je eine muschelförmige Nische im Übergang von Kronentor in Langgalerie. Stark verkröpftes Gebälk sowie gesprengte Giebel schließen das Eingangsgeschoss nach oben ab. Über den einfachen Säulenstellungen prangt das königliche Zepter und über den doppelten Säulenstellungen die gekreuzten Schwerter. Die beiden Schlusssteine der Torbögen schmücken ein Herkuleskopf mit Löwenfell auf der Außenseite und ein Frauenkopf auf der Hofseite. Die Halle des Obergeschosses ist nach allen vier Seiten geöffnet, durch sie verläuft der verbindende Umgang der Langgalerien. Die vier Eckpfeiler werden von unten fortgeführt und die seitlichen einfachen Säulenstellungen wiederholt. Statt der doppelten Säulenstellungen lockern gebündelte Pilaster die Pfeiler auf, wodurch das Obergeschoss etwas zurückgesetzt wirkt. Nach oben hin schließen erneut verkröpftes Gebälk, gebrochene Giebel und figurierte Schlusssteine das Obergeschoss ab und leiten zu einer Attika über. Auf ihr stehen einige Vasen und zwölf Figuren, die Themen um die Jahreszeiten und Herkules repräsentieren. Sie säumen die zwiebelförmige Kuppel aus teilweise vergoldetem Kupferblech, Symbol sächsischer Prachtentfaltung in seiner Erbauungszeit. Auf der Spitze tragen vier polnische Adler die Nachbildung der polnischen Königskrone. Ursprünglich sollte der Herkules mit der Weltkugel, das Kronentor krönen, wie überhaupt das Kronentor als Herkulestor geplant war. Mit der Konzeption des Wallpavillons wurde die Planung verändert und diese Figur als Abschluss des Wallpavillons vorgesehen. Die Aufträge für den Figurenschmuck des Kronentors waren jedoch bereits vergeben oder ausgeführt worden und thematisch auf die ursprünglich vorgesehene Bekrönung abgestimmt. Dies erklärt die Figurenwahl insbesondere im Bereich der Attika. Das Deckenfresko Das Frühlingsopfer der Flora zierte bis zur Zerstörung 1945 im Innern den Kuppelabschluss. Durch ein offenes Rundauge in der Zwischendecke war auch aus dem unteren Durchgang der Blick darauf möglich. An den Bildhauerarbeiten am Kronentor haben fast alle der am Zwinger beteiligten Bildhauer durch Hauptwerke mitgewirkt. Die Skulpturen am Kronentor sind in der Gegenwart durch Kopien ersetzt. In den Nischen im Übergang zur Langgalerie stehen an der dem Wasser zugewandten Seite die antiken Götter Vulkan und Bacchus. An der dem Zwingerhof zugewandten Seite befinden sich Plastiken von Ceres und Pomona. Vulkan und Ceres sind Werke Permosers und Kretschmann schuf den Bacchus. Statuen eines Schalmeien - und Tamburinspielers flankieren das hofseitige Portal, sie werden Hermann und Kretschmar zugeschrieben. Mathematisch-physikalischer Salon. Der von 1710 bis 1714 errichtete Mathematisch-physikalische Salon ist einer der vier Eckpavillons und liegt zwischen Wallpavillon und Langgalerie. Er beherbergt eine Sammlung mathematischer und physikalischer Instrumente vergangener Zeiten. Auf diese Nutzung seit 1746 geht auch sein Name zurück, der zunächst noch Mathematischer Salon lautete. Der mit sächsischem Marmor getäfelte Salon im Obergeschoss fand ursprünglich als Speis-, Spiel- oder Tanzsaal Verwendung, ging jedoch bereits ab 1729 in eine museale Nutzung über. Der im Untergeschoss liegende Grottensaal mit Vexierwasserspielen und Brunnen behielt seine ursprüngliche Funktion dagegen länger. Feine Wasserstrahlen umgaben und trafen die in ihn eintretenden Personen. In zwei der fünf rückwändigen Nischen des Grottensaals standen die beiden Marmorstatuen Apollo und Minerva. Sie gehören zu den ersten Arbeiten Permosers für den Zwinger und befinden sich heute in der Skulpturensammlung im Albertinum. Infolge der Kriegsereignisse von 1813 stürzte die Decke des Grottensaals ein. Der Grottensaal wurde anschließend nicht wieder instand gesetzt, sondern 1815 mit Gewölben versehen und museal genutzt. Im Unterschied zu den später fertiggestellten anderen Eckpavillons ziert den Fries des Mathematisch-Physikalischen Salon neben dem Jahr seiner Fertigstellung 1712 noch der doppelköpfige Reichsadler. August der Starke war 1711 Reichsvikar gewesen und hatte vergeblich selber die Kaiserkrone des Reichs angestrebt. Im Jahre des Reichsvikariats August des Starken wurden die Reichsadler als Symbole seiner kaiserlichen Machtbefugnisse geschaffen. Allen Eckpavillons gemein ist eine vorgelagerte Terrasse, von der eine Freitreppe mit zwei Schwüngen in den Innenhof führt. Ein weiteres gemeinsames Merkmal aller Eckpavillons ist die ununterbrochene Fortführung der Galerie im Erdgeschoss, hier von der Langgalerie zur anschließenden Bogengalerie. Johann Christian Kirchner schuf die Köpfe der Schlusssteine sowie dekorative Rahmungen von Fenstern und Architraven. Thomae schuf am Mathematischen Salon die königlichen Insignien im Giebel der Schmalseiten. Die Figurengruppe des frühen Apollo mit Begleiterin auf der Wallseite des Salons ist ein Werk Paul Hermanns. Louis de Silvestre malte im Jahr 1717 das Deckenfresko Die Erhebung der Psyche in den Olymp. Das Fresko wurde 1723 fertiggestellt und zierte bis zur Zerstörung im Jahre 1945 die Decken des Baus. Wallpavillon. Der Wallpavillon wird als baulicher Höhepunkt des Zwingers angesehen. Neben dem üppigen bildhauerischen Schmuck macht die eigenartige Verbindung von Treppenanlage und Pavillon ihn zu einem der bedeutendsten europäischen Bauwerke des Barocks. Das Untergeschoss besteht aus einer Folge von Treppen, die auf den Stadtwall führen und die einzige direkte Verbindung von Zwingerhof und Wall darstellen. Vom Zwingerhof führen zweimal drei Stufen durch fünf Tore in den Pavillon. Von dort verläuft eine von zwei Brunnen flankierte Treppe auf eine Plattform, wo sich die Treppe im rechten Winkel in zwei Arme teilt. Die zwei Treppenläufe umschließen einen Brunnen im Innern des Pavillons und führen auf den Stadtwall, an den sich die Rückseite des Gebäudes anlehnt. Im Obergeschoss des Gebäudes liegt ein Festsaal mit rundum angebrachten Fenstern, die nur von schmalen Pfeilern mit vorgelegten Pilasterbündelungen unterbrochen sind. Ihn erschließt vom Stadtwall aus eine Brücke mit einer kleinen Eingangshalle. Zahlreiche Plastiken bevölkern die Außenansicht des Wallpavillons: Herkules Saxonicus, Prinz Paris mit drei Göttinnen, vier Winde sowie Juno und Jupiter. Die Originale befinden sich heute teilweise im Lapidarium. Dabei sind zwei ikonografische Schichten auszumachen. Die erste Schicht soll das unbändige Naturleben darstellen, verkörpert durch zahlreiche Hermen im Erdgeschoss des Pavillons. So schmücken in der Erdgeschosszone die Satyrhermen die sechs Pfeiler der Eingänge zum Zwingerhof hin. Von der Seite zur Mitte hin finden sich erst je eine, dann je zwei und schließlich je drei Figuren. Die Hermen gelten als Werk von Permoser und Hermann. Die zweite Schicht soll die Verschmelzung der Welten von griechischer Mythologie und politischem Machtanspruch Augusts des Starken darstellen. So ist Permosers Herkules Saxonicus, der stellvertretend für August den Starken die Weltenkugel trägt, die ikonografische Mitte über dem sächsisch-polnischen Wappen. Dies weist auf die Reichsstatthalterschaft Augusts des Starken im Jahre 1711 hin. Pöppelmann erklärte diese Absicht im Vorwort seines Kupferstichwerkes, worin er auf die zwölf Taten des Herkules anspielte. Um von Atlas die Äpfel der Hesperiden zu erhalten, musste er kurz das Himmelsgewölbe tragen. Herkules konnte dann das Gewölbe wieder an Atlas zurückgeben. Dieser Mythos galt als Parallele zu der Reichsstatthalterschaft Augusts des Starken. So heißt es: Bildsäule teils als eines Oberaufsehers, teils als eines Weltunterstützers, wie er die Himmelskugel auf seinen Schultern träget, in Abzielung auf die damalige Reichsstatthalterschaft unseres heldenmütigen Königs, in der Höhe über der großen Treppe ausgestellt. Zitat Ende. Den Blendgiebel flankiert zur einen Seite der lorbeerbekränzte Paris in Gestalt des jugendlichen August, der statt eines Apfels die polnische Königskrone in der Hand hält. Neben ihm steht Venus. Auf der anderen Seite stehen die verschmähten Göttinnen Minerva und Juno. Paul Hermann schuf diese zweite zentrale Gruppe auf dem Wallpavillon, das Urteil des Paris. Paris symbolisiert August den Starken in seiner Jugend und trägt die Krone Polens in seinen Händen. An den vier Ecken des Wallpavillons bekrönen Figurengruppen der vier Winde die Pfeiler des barocken Gebäudes. Diese Doppelfiguren sind ein Werk von Kirchner. Im Jahre 1727 erhielt Louis de Silvestre den Auftrag für das Deckenfresko Der Triumph der Künste im Festsaal des Wallpavillons. Sein Entwurf blieb jedoch unausgeführt. Französischer Pavillon: Der französische Pavillon verbindet im Ensemble des Zwingers zusammen mit einer Bogengalerie den Wallpavillon und die Sempergalerie. Sein Name geht auf französische Gemälde zurück, die dort bis 1945 zu sehen waren. Wände und Fußböden des Obergeschosses waren mit sächsischem Marmor belegt, der das Geschoss ausfüllende Saal heißt daher Marmorsaal. In der Nachkriegszeit wurden lange in diesem Bereich Objekte des Dresdner Tierkundemuseums gezeigt. Seit 2007 sind im Untergeschoss des französischen Pavillons sowie in der angrenzenden Galerie Sammlungsstücke der Skulpturensammlung ausgestellt. Der Marmorsaal wird mit Stand 2014 für klassische Konzerte genutzt. Als einziger Eckpavillon verfügt der französische Pavillon über eine zweigeschossige Rückfront. Sie schließt die Schmalseite des dahinter liegenden Nymphenbades ab und ihr Schmuckwerk ist thematisch auf das Nymphenbad abgestimmt. Schilf - und Muschelornamente reichen bis in die Kapitelle und die Putten tragen Fische und Delfine. Der Maler Heinrich Christoph Fehling malte ab 1717 das Deckenfresko Apotheose August des Starken und der Kurfürstin Eberhardine, eine Huldigung für August den Starken und seine Gemahlin Christiane Eberhardine mit den Medaillons des Kurfürstenpaares in der Längsachse des Mittelsaals. Deutscher Pavillon: Der zu den Vermählungsfeierlichkeiten 1719 fertiggestellte Deutsche Pavillon liegt zwischen Stadtpavillon und Sempergalerie. In ihm befinden sich Restaurierungswerkstätten der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Wie am Porzellanpavillon findet sich auch am Deutschen Pavillon zur Straßenseite hin ein eingeschossiger Anbau mit Oberlicht. Er wurde während der Restaurierung 1854 durch Haenel angefügt. Ursprünglich grenzte hier das in Fachwerk errichtete Redoutenhaus an den Deutschen Pavillon. Kurz vor Beginn des Siebenjährigen Krieges musste das Redoutenhaus einem neuen Flügelbau des Taschenbergpalais weichen, den Friedrich August II. Für die Unterbringung seiner Kinder bauen ließ. Die Freistellung des Deutschen Pavillons zur Stadt hin währte jedoch nur wenige Jahre. An seiner Stelle entstand ein einfaches Wohngebäude, das Carlowitzsche oder Reichenbachsche Haus. Es musste Mitte des 19. Jahrhunderts dem Bau der Sempergalerie weichen. Das 1725 von Pellegrini geschaffene Fresko Die vier Erdteile im Obergeschoss des Deutschen Pavillons wurde beim Brand von 1849 vernichtet. Stadt- oder Glockenspiel-Pavillon: Der ehemalige Stadt - und heutige Glockenspiel-Pavillon wurde 1728 bis auf die Bildhauerarbeiten vollendet. Kleinere Arbeiten am Pavillon dauerten bis 1732. Der Pavillon wurde mehrfach beschädigt. Das erste Mal zerstörte ihn 1849 ein Brand des unmittelbar angrenzenden Alten Opernhauses, dessen Flammen auf den östlichen Teil des Zwingers übergriffen und dabei auch eine darin befindliche wissenschaftliche Bibliothek zerstörten. Beim Luftangriff 1945 wurde der Pavillon erneut zerstört. Sein Wiederaufbau dauerte bis 1955. Seine Besonderheit ist die Uhr mit einem Glockenspiel aus Meißner Porzellan an der Fassade zum Zwingerhof. Sie wurde 1933 angebracht und überstand den Zweiten Weltkrieg unbeschadet. Beim anschließenden Wiederaufbau des Pavillons wurde das Glockenspiel von ursprünglich 24 auf 40 Porzellanglocken, ebenfalls aus Meißen, erweitert. Heute spielt das Glockenspiel zu jeder Viertel -, Halben -, Dreiviertel - und vollen Stunde die Stundenschlagmelodien von Günter Schwarze. Zusätzlich sind je nach Jahreszeit zu festgelegten Zeiten bekannte Melodien zu hören. Ähnlich wie sein Gegenüber, der Wallpavillon, dient auch das Erdgeschoss des Glockenspiel-Pavillons dem Durchgang, nur muss dabei nicht die Höhe des Walls überwunden werden. Ursprünglich stellte er den Hauptzugang von der Stadt zum Zwinger dar. Im Innern führen je zwei Treppenarme im Halbrund zu den auf Sockelhöhe befindlichen Eingängen in die anschließenden Bogengalerien. Auf der Straßenseite bestand bis 1826 eine monumentale doppelläufige Außentreppe zum Obergeschoss. Sie wurde vermutlich aus Verkehrsgründen abgerissen. Seitdem kann der Zugang zum Saal im Obergeschoss nicht mehr durch das mit einem reichen Giebel bekrönte Mittelportal erfolgen, sondern durch Seiteneingänge von der Terrasse auf den Bogengalerien. Statuen und Schmuck des Glockenspiel-Pavillons ähneln sehr denen des Wallpavillons. Allerdings stellen die Figuren häufiger Heroen der griechischen Sage und seltener Götter dar. Unter den Plastiken finden sich unter anderem Perseus, Andromeda, Paris und Helena. Den Pavillon bekrönte ursprünglich die Figur Herkules mit der Keule. Sie wurde beim Brand von 1849 zerstört und danach durch eine Kopie des Herkules mit der Weltkugel vom Wallpavillon ersetzt. Die Satyrhermen an den sechs Pfeilern der Eingänge zum Innenhof hin stammen nicht aus der Bauzeit des Pavillons, sie wurden erst zwischen 1783 und 1795 durch Johann Baptist Dorsch, Thaddäus Ignatius Viscochil und Johann Christian Feige aus den stehengebliebenen Bossen gemeißelt. Sie schufen unter der Leitung des Hofkondukteur Johann Daniel Schade auch das Wappenschild am Giebel des Stadtpavillons. Porzellanpavillon: Der zu den Vermählungsfeierlichkeiten 1719 fertiggestellte Porzellanpavillon liegt zwischen Langgalerie und Glockenspiel-Pavillon und beherbergt die Dresdner Porzellansammlung. Im Jahre 1939 wurden erstmals Porzellane in diesem Pavillon ausgestellt, der früher Naturwissenschaftlicher Pavillon genannt wurde. Seit 1962 beherbergt der Porzellanpavillon wieder die bei Kriegsbeginn ausgelagerten Ausstellungsstücke. Wie am Deutschen Pavillon findet sich auch am Porzellanpavillon zur Straßenseite hin ein eingeschossiger Anbau mit Oberlicht. Er wurde während der Restaurierung in den 1850er Jahren durch Hähnel angefügt. Ursprünglich grenzte hier das 1849 abgebrannte alte Opernhaus an, das vom Pavillon aus zugänglich war. Das 1725 ausgeführte Deckenfresko Das Bankett der Götter von Giovanni Antonio Pellegrini zierte bis zu seiner Zerstörung beim Brand im Jahr 1849 das Obergeschoss. Galerien: Bogengalerien: Vier einstöckige Bogengalerien verbinden die vier Eckpavillons mit Wall - bzw. Glockenspiel-Pavillon. Sie bestehen aus je 16 Bögen, 10 in der Geraden und 6 im Viertelrund. Bis zur Aufgabe des Orangerie-Gedankens waren sie zur Überwinterung tropischer Gewächse vorgesehen. Deshalb erhielten sie zunächst nur eine hölzerne Überdachung, die in der warmen Jahreszeit abgenommen werden konnte. Nach Wegfall der Zweckbestimmung und Wetterschäden im Bau erhielten die Bogengalerien im Jahre 1723 eine feste Bedachung. Vor den Bogengalerien befindet sich ein wenige Meter breiter Umgang, zu dem vom Zwingerhof vier Stufen emporführen. Darüber erhebt sich der Sockel der Bogengalerien. Sein Hauptschmuck sind Faunkonsolen unter der Mitte der Bogenfenster. Kugelförmig geschnittene Orangenbäumchen in Kübeln aus Meißner Porzellan wurden früher darauf abgestellt. Wie die Langgalerien schließt nach oben hin eine Attika auch die Bogengalerien ab. Baluster und Pfeiler gliedern sie. Auf den Pfeilern sind abwechselnd Putten und Vasen aufgestellt. Langgalerien: Zu beiden Seiten des Kronentors schließen sich einstöckige Langgalerien an. Auf der Außenseite stehen ihre Sockel vollständig in der Festungsmauer und ihre Bögen gehen unmittelbar daraus hervor. Auf dieser Seite bestehen die Langgalerien aus je 18 Bögen, davon sind drei den Schmalseiten der Pavillons vorgelagert. Zum Zwingerhof beleben je fünf Brunnen die Fassade der Langgalerien. Etwa in der Mitte, vom Kronentor aus unter dem siebten der je 15 Bogenfenster, befindet sich die jeweils größte Wasserkaskade. Sie bekrönt ein fischschwänziger, wasserspeiender Triton, dessen Wasser sich durch vier mit Sägetier und Hippocampen reich verzierte Becken ergießt. Etwas niedriger sind die übrigen acht Brunnen. Sie finden sich zu beiden Seiten der zwei Mittelkaskaden im Abstand von zwei beziehungsweise vier Bögen. Je ein Tritonenkind bekrönt diese aus drei Becken bestehenden Kaskaden. Ein gemeinsames ebenerdiges Becken fängt das Wasser der fünf Brunnen einer Langgalerie auf. Wie unter den Fensterbögen der Bogengalerie findet sich auch unter den jeweils ersten Fensterbögen am Kronentor beziehungsweise an den Eckpavillons eine Faunskonsole zur Aufstellung von Orangenbäumchen. Nach oben hin schließt eine Attika die Langgalerien ab, Baluster und Pfeiler gliedern sie. Auf den Pfeilern sind abwechselnd Putten und Vasen aufgestellt. Aus dem Durchgang des Kronentors führt jeweils eine kurze Treppe ins Innere der Langgalerien. Ein Teil der Porzellansammlung ist in der südlichen Langgalerie ausgestellt. Gestaltungsgrundlage für die Langgalerie war das Motiv einer Grottenwand, wie von den Villen um Frascati und der Arkadenfolge des Wassertheaters von Carlo Maderno errichtet 1607 bis 1625 in der Villa Torlonia. Statt der Nischen des Vorbilds wurden jedoch bei der Dresdner Langgalerie Fenster mit Rundbogenabschluss verwendet. Sempergalerie: Der nach Plänen des Architekten Gottfried Semper bis 1854 errichtete Museumsbau im Stil der italienischen Hochrenaissance begrenzt den Zwinger nach Nordosten zum Theaterplatz hin. Zuvor bestand dort nur eine barocke Begrenzungsmauer. Die Sempergalerie wird auch Semperbau genannt und beherbergt die Gemäldegalerie Alte Meister. Bis zu deren Umzug ins benachbarte Residenzschloss Ende 2012 war darin auch die Rüstkammer untergebracht. Mit 127 Metern 35 Zentimetern Länge und 23,77 Meter Höhe ist die Sempergalerie das größte Gebäude des Zwingerkomplexes. Aber nicht nur im Hinblick auf die Dimension des Gebäudes, sondern auch in ihrer Fassadengliederung stellt die Architektur der Sempergalerie einen jähen Bruch zum barocken Werk Pöppelmanns dar. Die neostilistische Fassade vermittelt mit ihren betont geometrischen Fenster- und Bogenelementen sowie dem schweren Bossenmauerwerk eine strenge Sachlichkeit von fast imperialer Wirkung. Dagegen steht der festlich wirkende Barock der Zwingerbauten mit seinen verspielten Schmuckelementen und den mitunter ironisch anmutenden Figuren für eine zierliche Leichtigkeit und demonstriert eine Nähe zur Idee des Lustgartens. Das Zwingermotiv der Fensterreihen nimmt die Sempergalerie dagegen mit stilistischen Änderungen auf. Auch eine stärkere Korrespondenz zum Kronentor hatte Semper mit einer höheren Kuppel beabsichtigt. Auf Wunsch der Galerieleitung erhielt der Semperbau jedoch eine Flachkuppel, die den Bau nur um 8,97 Meter überragt und diese Funktion nicht erfüllt. Die Sempergalerie ist nur im Erdgeschoss mit den beiden angrenzenden Eckpavillons, dem deutschen und dem französischen Pavillon, verbunden. Eine Terrasse verknüpft im Obergeschoss die Bauten, betont aber deren Eigenständigkeit. Den Mittelrisalit der Sempergalerie dominiert ein dreifacher Portikus in Form eines Triumphbogens. Er stellt einen weiteren Zugang zum Zwingerhof dar und liegt in der vom Kronentor zum bronzenen Reiterstandbild König Johanns von 1889 auf dem Theaterplatz verlaufenden Achse. Garten und Wasseranlagen. Gärten im Zwingerhof. Die Gartenanlagen des Zwingers haben ihre beabsichtigte Größe und Gestaltungsvielfalt nie erreicht. An der bis in das 19. Jahrhundert offen gehaltenen Nordostseite des Zwingers sahen verschiedene Planungen, unter anderem von Pöppelmann, die Verlängerung der Hauptachse beim Kronentor beginnend bis zum Elbufer an der Stelle des heutigen italienischen Dörfchens vor. Der ebenso planerisch vorbereitete Residenzschloss-Neubau hätte so an seiner Nordwestseite einen Lustgarten erhalten, der sich mit den großen europäischen Vorbildern hätte messen können. Zeitweilig prägte der Orangeriebau die Gesamtpläne mit gartenbaulicher Priorität. Folgerichtig sprach man in jener Zeit vom Zwingergarten oder der Orangerie. Im Verständnis der Zeit seiner Entstehung handelt es sich um einen Garten und nicht um ein Einzelbauwerk. Diese frühere Funktion ist im heutigen Zwingerareal nicht mehr vordergründig erkennbar. In der Mitte des Zwingerhofs liegt ein kleiner Platz, den vier flache Bassins umsäumen. Zwischen ihnen verlaufende Wege betonen die Achsen vom Kronentor zum Durchgang durch die Sempergalerie sowie vom Wall zum Glockenspielpavillon. Hinter den Bassins liegen jeweils Grasflächen, genauso vor der Sempergalerie, den Langgalerien sowie vor den Bogengalerien zum Glockenspielpavillon hin. Die heutige Gestaltung des Innenhofs entspricht den Planungen Pöppelmanns, der jedoch statt der Rasenflächen hinter den Bassins Broderieparterre vorgesehen hatte. Die damaligen Planungen sind in einem Grundriss vom Kupferstecher Christian Friedrich Boëthius aus dem Jahr 1729 überliefert. Das Konzept Pöppelmanns kam Anfang des 18. Jahrhunderts nicht zum Zuge, weil der Raum für höfische Feste benötigt wurde. In der dem Barock folgenden Epoche des Klassizismus verlor der Zwinger erheblich an Bedeutung. Sein Innenhof enthielt zwischen 1746 und 1748 einen hölzernen Theaterbau, den das Volk nutzte. Danach litten die inneren Gartenanlagen durch Kriegsfolgen bzw. Kriegsnutzungen. In der Folge war der Zwingerhof für die Dresdner Bevölkerung ein öffentlicher Verkehrsraum, den auch Kutschen durchquerten. Im 19. Jahrhundert wurden der Gestaltung des Zwingerhofs wieder mehr Aufmerksamkeit gewidmet und neue Gartenanlagen angelegt. Kleine runde Teiche mit niedrigen Springbrunnen entstanden, umsäumt von Orangenbäumchen in Kübeln. Auch die Faun-Konsolen an den Bogengalerien wurden wieder gemäß der ursprünglichen Intention genutzt und kleine Orangenbäumchen darauf abgestellt. Der Hofgartendirektor Gustav Friedrich Krause legte 1876 den Garten nochmals neu an und bepflanzte den Rasensaum mit Rosen und Klematis. Erst im 20. Jahrhundert unternahm Hubert Ermisch den Versuch, den Zwingerhof im Sinne Pöppelmanns zu gestalten. Der Zwingerhof erhielt während der Restaurierungsarbeiten in den Jahren 1924 bis 1936 im Wesentlichen das heutige Gesicht. Gärten auf dem Wall mit Zwingerteich und Zwingergraben. Nachdem die Befestigungsanlagen Dresdens aufgegeben und der Festungsgraben im Jahre 1812 zugeschüttet worden waren, ergaben sich hier neue Gestaltungsmöglichkeiten. Vor dem Kronentor und den Langgalerien legte Carl Adolf Terschek im Jahre 1819 Bosketts an. Die Festungsmauern der Bastion Luna und hinter dem Wallpavillon wurden teilweise geschleift und der nierenförmige Zwingerteich westlich der Bastion angelegt. Im Zuge der Restaurierungsarbeiten zwischen 1924 und 1936 wurde der Zwingergraben als Fragment des alten Festungsgrabens, der einst die Stadt umschloss, wieder ausgehoben. Bis 1951 trennte ihn vom Zwingerteich jedoch noch eine Landbrücke, über die ein Weg führte. Auch beim Wiederaufbau nach den Kriegszerstörungen von 1945 erfolgte im Jahre 1976 eine umfassende gartenbauliche Neugestaltung mit Neupflanzungen und Wegebauarbeiten. Der Zwingerwall erhielt dabei Steinbänke. Auf dem Zwingerwall steht in der Nähe des mathematisch-physikalischen Salons ein nur wenige Quadratmeter großes Meridianhaus. Das einstöckige Gebäude liegt auf der von Wilhelm Gotthelf Lohrmann vermessenen Mittagslinie Dresdens und wurde 1957 zur Aufstellung eines Passageinstruments neu erbaut. Lohrmann errichtete bereits zu seiner Zeit an dieser Stelle ein Observatorium, das 1928 durch einen Neubau ersetzt und 1945 zerstört wurde. Exakt nördlich liegt im Dresdner Stadtteil Rhänitz eine Meridiansäule von Lohrmann. Nymphenbad und Wasserspiele. Das Nymphenbad gehört zu den schönsten barocken Brunnenanlagen. Von französischem Pavillon, Bogengalerie, Festungswall sowie einem Anbau der Sempergalerie umsäumt, bildet es einen nach oben offenen, hoch ummauerten Raum mit quadratischer Grundfläche. Das Nymphenbad ist kein Bad im eigentlichen Sinne, eher ein Wassertheater oder Grottensaal. Darüber hinaus erinnert die Gestaltung der Seitenwände mit ihrem plastischen Schmuck an ein antikes Nymphäum. Das heutige Nymphenbad ist eine vergleichsweise zurückhaltend kleine Ausführung der ursprünglich beabsichtigten Wasserspiele. In den Planungen zum Zwinger war eine große Ringkaskade vorgesehen. Das Wasser läuft aus einem Brunnen, der sich oben auf dem Wall befindet, über einen gestuften, künstlichen Wasserfall in das Nymphenbad herunter und wird dort in einem großen, halbrunden Becken aufgefangen. Zwei Johann Christian Kirchner zugeschriebene Figurenpaare, links Triton und Nereide, rechts Neptun und Amphitrite, flankieren die Wasserkaskade oben auf dem Wall. Sie zeigen, dass, Zitat, dem Temperament Kirchners keine Zügel angelegt waren. Zitat Ende. Auf halber Höhe stehen blasende Tritonen beidseits der Kaskade, die dort von einem schrägen in einen gestuften Verlauf übergeht. Sie sind ein Werk Johann Benjamin Thomaes. Die beschädigten Originale befinden sich heute im Albertinum. Zu beiden Seiten hin schließt je ein Brunnen mit wasserspeienden Delphinkopf dieses Wasserkunstwerk ab und leitet zu Treppen über, die durch einen Torbogen im Halbrund vom Nymphenbad auf den Wall führen. Ebenfalls noch an der Stirnwand des Nymphenbads befindet sich ganz links und ganz rechts je eine Nische mit auf dekorativen Sockeln stehenden Nymphen. Diese Nischen mit Nymphen setzten sich auf den beiden Längsseiten insgesamt 7-mal fort. Die der Wasserkaskade gegenüberliegende Seite bildet der französische Pavillon, durch dessen Portal ebenfalls Zugang zum Nymphenbad besteht. In der Mitte des Nymphenbads befindet sich ein Wasserbecken mit profilierter Einfassung. Sechs der Nymphenfiguren auf der Südwestseite und die wasserspeienden Delphine gehen noch auf Balthasar Permoser und seine Schüler zurück. Nymphen für die Nischen schufen Kirchner, Thomae und Aigle. So stammt die Nymphe mit dem Blumenstrauß von Kirchner. Von Aigle stammt die Figur der spielenden Nymphe, die schon den Stil für die folgende Mannheimer Epoche aufweist. Thomae schuf die Nymphe, die ihr Gewand über die Schulter hebt. Diese Skulpturen aus dem Barockzeitalter sind in der Gegenwart durch originalgetreue Kopien ersetzt. Alle übrigen Skulpturen des Nymphenbades stammen aus der Zeit der Restaurierung des Zwingers in den 1920er und 1930er Jahren unter Georg Frieba. Es sind freie, am Naturalismus der 1920er Jahre orientierte Arbeiten. Eine Nymphe an der Südecke ist eine Nachschöpfung im Stil Permosers aus der Zeit nach 1945. Der Betrieb des Nymphenbades erforderte einen beachtlichen technischen Aufwand, da es zu jener Zeit keine elektrischen Pumpen gab. Das Hauptproblem bestand darin, ausreichende Wassermengen auf das Niveau des oberen Wallbereichs zu heben. Dafür war eine aufwendige Installation klassischer Wasserkunst nötig. Zu diesem Zweck baute der Modellmeister Andreas Gärtner in den unweit gelegenen Turm des Wilsdruffer Tors einen kupfernen Wasserbehälter ein, der mit Wasser aus dem Gorbitzer Brunnen durch ein Schöpfwerk gefüllt wurde. Über eine Röhrfahrt gelangte das Wasser vom Turm in die Wasserspiele des Zwingers. Dazu gehörte das noch heute erhaltene Nymphenbad, ferner Kaskaden an den Langgalerien beidseits des Kronentors, weitere Brunnen, Springbrunnen und einige Vexierwasserspiele, etwa im Grottensaal des mathematisch-physikalischen Salons und an der unteren Treppe des Wallpavillons angelegt. Auch auf den beiden ins Nymphenbad herabführenden Treppen wurden Benutzer ursprünglich nass gespritzt. Die Wasserspiele verursachten ständige und nicht unerhebliche Unterhaltungskosten. Ein angestellter Grottierer hatte den laufenden Betrieb zu überwachen und für die Instandhaltung der technischen Anlagen zu sorgen. Denkmale. Denkmal Friedrich Augusts des Gerechten. Das Denkmal zur Ehrung von König Friedrich August I. von Sachsen ist nach dem Entwurf Ernst Rietschels entstanden. Die Idee zu diesem Denkmal entwickelte sich nach dem Todestag des Herrschers am 5. Mai 1827. Die an der Idee beteiligten Bürger Dresdens sammelten die erforderlichen Geldmittel. Ernst Rietschel wurde 1831 mit der Fertigung eines Modells beauftragt. In die Gestaltung des reich verzierten Postaments flossen zunächst Einflüsse von Carl Friedrich Schinkel ein, die endgültige Fassung ergab sich erst nach einer Überarbeitung durch Gottfried Semper. Die gräflich-einsiedelschen Werke in Lauchhammer führten den Guss der Bronzestatue aus. Die kleinen Eckfiguren Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Milde und Weisheit sind eine Gussarbeit der Firma Fischer in Berlin. Das Postament besteht aus Granit und ist mit einer Bronzeverkleidung umschlossen. Es ruhte auf einem Treppensockel aus Sandstein. Am 7. Juni 1843 übergaben die Initiatoren das Denkmal durch eine feierliche Enthüllung der Öffentlichkeit. Seinen Standort fand es im Zwingerhof auf der Achse vom Stadt - zum Wallpavillon, wo es bis 1929 verblieb. Seit Mai 2008 steht es auf dem Schlossplatz vor dem Ständehaus. Karl Maria von Weber Denkmal. Das Standbild Karl Maria von Webers besteht aus einer überlebensgroßen Bronzestatue, die auf einem Sockel aus Meißner Granit aufgestellt ist. Der Bildhauer und Professor an der Dresdner Akademie der Künste, Ernst Rietschel, begann 1844 mit der Plastik, die am 11. Oktober 1860 in der Bild - und Erzgießerei der Lauchhammer Werke gegossen wurde. Das Denkmal ist im Jahre 1860 errichtet worden und befindet sich nördlich der Sempergalerie zwischen Zwinger und Semperoper. Der Granitsockel entstand nach einem Entwurf von Georg Hermann Nicolai. Heinrich-Schütz-Stele. Die Heinrich-Schütz-Stele befindet sich in den Gartenanlagen zwischen Zwingerteich und der Straße Am Zwingerteich und erinnert an den Dresdner Komponisten Heinrich Schütz. Das Denkmal besteht aus einer Sandsteinstele, an der vier Bronzetafeln angebracht sind. Sie zeigen Darstellungen aus Schütz' Zeit und Leben. Der Künstler Bernd Wilde schuf Stele und Bronzeplatten im Jahr 1972. Anlässlich des 400. Geburtstages des Komponisten im Jahre 1985 wurde das Denkmal am heutigen Standort errichtet. Robert-Schumann-Stele. Die Robert-Schumann-Stele befindet sich in den Gartenanlagen zwischen Zwingerteich und Opernrestaurant und erinnert an den Komponisten und Pianisten Robert Schumann. Charlotte Sommer-Landgraf schuf 1986 diese Bronzebüste auf einem Sandsteinsockel. Der Artikel Zwinger, Dresden, Kapitel Baubeschreibung wurde vom Benutzer Blick am 12. Februar 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/BY-SA/3.0/DEED.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Zwinger, Dresden. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden